Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Predigerbuch, Kapitel 11, die Verse 9 und 10 und Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass sich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe, denn Kindheit und Jugend sind eitel. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen. Und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus nur etwas für ältere Leute? Oder können sich auch jüngere Menschen dafür interessieren? Und was wir gerade gehört haben, das bestätigt ja offensichtlich die Tatsache, dass auch junge Menschen Freude haben können an Gottes Wort, Freude am Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Der Glaube an Gott, an Christus, an das Wort Gottes bedeutet eben nicht ein freudloses Leben, sondern im Gegenteil. Sicherlich gibt es viele, die so denken, das ist was für ältere Menschen, für solche, die jetzt in einem ruhigeren Fahrwasser sich befinden und sich schließlich auf das Sterben vorbereiten. Aber die Bibel behauptet, und das zeigt unser Text, den ich uns gerade vorgelesen habe, die Bibel behauptet das Gegenteil. Gerade der junge Mensch hat, wenn er sich unter der Führung Gottes befindet, viel Grund zur Freude. Und so heißt es hier auch. So erfreue dich, Jüngling, und wir schließen die Mädchen ein, du junger Mensch, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Bevor wir nun etwas darauf eingehen, was das Wort Gottes uns hier sagen will, wollen wir etwas Grundsätzliches zum Verständnis des Predigerbuches äußern. Wenn wir dieses Buch lesen, so stellen wir fest, dass der weise König Salomo, der dieses Buch geschrieben hat, aus seiner persönlichen Lebenserfahrung heraus und bei allem, was er bei anderen beobachtet hat, zu dem niederschmetternden Ergebnis kam, es ist alles eitel, es ist alles nichtig, es ist alles vergeblich, es ist alles umsonst, so könnte man sagen. Mehr als 30 Mal kommt dieser Ausdruck hier in diesem Büchlein des Predigers vor. Es gibt ja so viel Monotones, so viel Eintöniges und so viel scheinbar Sinnloses und auch Ungereimtes in dieser Welt. Also Dinge, die scheinbar nicht zusammenpassen. Sodass der Weise zu dem Ergebnis kommt, was man auch immer unternimmt, es ist letztlich alles, und so drückt der Prediger sich hier aus, ein Haschen nach Wind. Das heißt, es ist, als wollte man den Wind einfangen. Also vergebliche Mühe. Und es gibt wohl kaum jemanden unter uns, den der lähmende Gedanke nicht schon überfallen hätte, wozu das alles? Worin besteht eigentlich der Sinn meines Lebens? Gut, man weiß, dass man bestimmte Schritte unternehmen muss, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen, aber die Frage, die gerade auch junge Menschen immer wieder bewegt, lautet doch, was steht dahinter für ein Sinn? Was ist denn grundsätzlich der Sinn meines Lebens? Es gibt viele Probleme zu bewältigen und irgendwann, nachdem man bestimmte Stationen in seinem Leben hinter sich hat, geschieht genau das, was der Prediger hier in ganz schlichten und einfachen Worten zum Ausdruck bringt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, völlig sinnlos, spricht der Prediger, ganz eitel. Wozu also das alles? Es gibt eine philosophische Richtung, den sogenannten Existenzialismus, der davon ausgeht, dass tatsächlich alles sinnlos sei. Und als Folge davon stürzt der Mensch dann in eine tiefe Verzweiflung. Ein Vertreter dieser philosophischen Richtung war Ernest Hemingway. Er hat eine Geschichte geschrieben mit der Überschrift »Der alte Mann und das Meer«. Und da macht sich ein alter Fischer nur noch einmal auf den Weg, er fährt aufs Meer hinaus mit dem Ziel, doch noch einmal einen großen Fischfang zu tun. Und das gelingt ihm tatsächlich. Er fängt also einen riesigen Fisch und versucht natürlich, diesen Fisch nun in den Hafen zu bringen und zieht ihn hinter sein Boot her. Und dann spielt sich da ein dramatischer Kampf ab zwischen diesem Fischer und den Haifischen, die es natürlich auch auf diesen großen Fisch abgesehen haben. Und nach großer Mühe, nach großem Kampf gelangt also dieser alte Mann im Hafen an und was ist von dem Fisch übrig geblieben? Ein Skelett. Und Ernest Hemingway schildert in dieser Geschichte im Grunde genommen sein eigenes Leben. Am Ende seines Lebens ist nichts übrig geblieben. Nichts Sinnvolles. Nichts Ertragreiches. Nun, dieser Mann hat die Konsequenzen aus seiner Philosophie und auch aus seiner Lebenserfahrung gezogen und hat sich das Leben genommen. Viele sogenannte Existenzialisten machen an dieser Stelle einen sogenannten irrationalen Sprung. Sie wollen weiterleben, obwohl die Vernunft ihnen ständig sagt, es ist alles sinnlos. Und dann tun sie also die Dinge, die anliegen. Sie versuchen, das Beste aus dem Leben herauszuholen, aber immer unter diesem schrecklichen Vorzeichen, es ist alles sinnlos. Das ist etwas, was mich persönlich in meiner Jugendzeit immer wieder bewegt hat, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und es ist erstaunlich, wenn wir uns das Büchlein des Predigers hier durchlesen, dass offensichtlich Salomo auch immer wieder zu diesem Ergebnis kommt. Es ist alles sinnlos, es ist alles eitel. Aber er zieht nicht daraus die Konsequenz, und das ist der Unterschied zu dieser philosophischen Richtung, er zieht nicht die Konsequenz daraus, sich nun das Leben zu nehmen oder aber entmutigt zu sein, resigniert zu sein oder als ein Kopfhänger durch dieses Leben zu gehen. Im Gegenteil, er fordert immer wieder auf, Mut zu fassen und getrost und zuversichtlich und freudig seinen Weg zu gehen. Vom rein menschlichen Standpunkt aus gesehen ist tatsächlich, und da müssen wir ihm recht geben, vieles sinnlos in dieser Welt und vieles ungereimt. Es passt einfach nicht zusammen. Wir können es nicht so richtig einordnen. Da ist einer beispielsweise, der ein gottesfürchtiges Leben führt und es geht ihm schlecht. Und auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will und es geht ihm ausgezeichnet. Wir denken an das große Problem, das Asaf hatte im 73. Psalm. Der tief erschüttert war und schwer angefochten war, weil es den Gottlosen so gut ging. Wie passt das zusammen? Ja? Manches erscheint vom menschlichen Standpunkt aus gesehen, rein von der Vernunft beurteilt und von Empfinden des menschlichen Herzens als sinnlos, als vergeblich und umsonst. Von Gott her gesehen sehen die Dinge natürlich anders aus. Und wer eine lebendige Hoffnung hat, wer Gemeinschaft hat mit Gott und über den Tod hinaus, und das ist das Entscheidende, eine lebendige Hoffnung hat für die Zukunft, für den sehen die Dinge natürlich anders aus. Aber das ist nicht das Thema im Büchlein des Predigers, sondern wie sieht die Welt aus, rein betrachtet vom menschlichen Standpunkt aus. Aber er kommt eben nicht zu dem Ergebnis, ich werf mein Leben weg, sondern im Gegenteil. Packt die Dinge zuversichtlich, kraftvoll und freudig an. Und das gilt ganz besonders für die Jugend. Es gab ja eine Zeit, liegt noch gar nicht so lange zurück, da galt das Motto unter der Jugend, null Bock auf gar nichts. Alles sinnlos. Null Bock auf gar nichts. Und im Blick auf die Zukunft, no future. Es hat sich ein bisschen gewandelt, das Bild. Aber genau das ist es, was hier der Prediger Salomo uns nicht zu sagen hat. Das wäre eine trostlose Geschichte. Im Gegenteil. Er sieht also nicht den Strick als letzten Ausweg, vollzieht auch nicht irgendeinen sogenannten irrationalen Sprung, also einen Sprung gegen die Vernunft, um weiter existieren, um überhaupt leben zu können, das Leben ertragen zu können, sondern fordert dazu auf, trotz allem sein Leben in der Verantwortung vor Gott zu führen. Gott ist ihm bei allen Rätseln, die das Leben aufgibt, eine unumstößliche Wirklichkeit. Das ist die Basis seines Lebens, das ist die Basis dessen, was er uns hier mitzuteilen hat. Er redet also keineswegs, und das ist das Erstaunliche in diesem Büchlein, keineswegs der Resignation und dem Kopfhängertum das Wort, sondern er ermutigt gerade auch die jungen Leute. So freue dich, junger Mensch, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Freudlosigkeit entspricht also nicht dem, was Gott will. Das wollen wir uns mal merken. Das gilt natürlich nicht nur für die jungen Leute, das gilt auch für die Alten. Die dürfen auch noch frisch sein durch den Glauben an Christus. Innerlich frisch, bei all den körperlichen Gebrechen, von denen wir ja hier auch lesen in diesem Abschnitt. Also Freudlosigkeit entspricht nicht dem, was Gott will. Es gibt natürlich ernste Situationen in unserem Leben. Es gibt Situationen, in denen die Tränen fließen. Aber wir haben es vorhin gesungen, es gibt eben Freude, tiefe Freude, auch mittendrin im Leide. Ein Getrostsein, ein sich gehalten Wissen von der guten Hand Gottes. Und was die Jugend angeht, so können wir dick unterstreichen, Gott will eine frohe und unbeschwerte Jugend. Und es gibt wohl kaum eine Zeit, die besser dazu geeignet wäre, sich seines Lebens zu erfreuen, als die Jugendzeit. Es gibt gewiss auch in der Jugend manche Probleme zu bewältigen. Das hängt einfach mit dem Sündenfall zusammen. Und das ist wichtig, das ist zu allen Zeiten wichtig, dass man das immer wieder realisiert und sich dessen immer wieder bewusst wird, wir leben nicht mehr im Paradies. Wir haben es immer mit irgendwelchen Problemen zu tun in unserem Leben, ob nun in jungen Jahren oder auch später im Alter. Jemand pflegte zu sagen, es gibt kein problemfreies Leben. Das ist eine sogenannte Binsenwahrheit. Das ist selbstverständlich und doch haben wir so schwer, das zu erfassen und auch das zu akzeptieren, dass wir es immer und immer wieder in unserem Leben, auch in jungen Jahren, in der Jugendzeit, mit irgendwelchen Problemen und Schwierigkeiten zu tun haben. Aber das Schöne ist doch, ich betone das einmal, das Schöne ist doch, dass man lernen darf, in rechter Weise damit umzugehen. Und solche Probleme als etwas anzusehen, was mit zum Reifeprozess gehört. Dass ein junger Mensch das begriffen hat. Probleme, Schwierigkeiten in meinem jungen Leben sollen dazu dienen, dass ich heranreife zu einem erwachsenen Menschen. Dann sind diesen Problemen und Nöten schon, oder ist diesen Problemen und Nöten schon die Spitze gebrochen. Ansonsten ist es ja so in jungen Jahren, dass man an der Last der Verantwortung nicht so schwer zu tragen hat, wie das dann später der Fall ist, in späteren Jahren. Und von daher darf man guter Dinge sein, das heißt, ohne erdrückende Sorgen. Und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen, so heißt es hier. Schönes Wort. Gerade in jungen Jahren ist es möglich, guter Dinge zu sein, fröhlich zu sein, weil die Last der Sorge noch nicht so auf dem Herzen liegt, die Last der Sorge und der Verantwortung. Da darf man eben doch manches Papa und Mama noch überlassen, was dann später einmal in der eigenen Verantwortung liegen wird. Neben den alltäglichen Pflichten, mit denen ja auch schon der junge Mensch konfrontiert wird, sollte er das tun, woran er Freude hat. So heißt es hier. So lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen, tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Das heißt, tu das, woran du Freude hast. Das ist damit gemeint, schlicht und einfach. Und wir spüren hier etwas von der aktiven Lebensfreude eines jungen Menschen, der noch nicht eingeschränkt ist von körperlicher Schwachheit. Es ist wichtig, dass junge Leute es lernen, ihre Zeit sinnvoll, auch ihre Freizeit gehört natürlich dazu, sinnvoll zu gestalten und nicht einfach nur so herumzuhängen. Das ist wichtig. Der Hang zur Passivität mit allen Gefahren ist in unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, besonders ausgeprägt. Und ein besonderes Geschenk ist es, wenn man in diesem Alter gute Freunde hat, mit denen man unbeschwert fröhlich sein kann. Manches unternehmen kann und sich austauschen kann. Ein guter Freund, das ist etwas ganz Kostbares. Oder eine gute Freundin, wo man mal sein Herz ausschütten kann und mit dem oder mit der man sprechen kann über Dinge, die einen in der Tiefe des Herzens bewegen. Das ist ein großes Geschenk. Auf der anderen Seite sollte man sich hüten vor schlechtem Umgang. Das ist auch wichtig, muss auch gesagt werden. Und davor warnt der König Salomo, dieser Prediger, hier an anderer Stelle, in den sogenannten Sprüchen in der Bibel. Er warnt vor schlechtem Umgang. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, so sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15. Also das färbt ab. Man sollte sich also die Menschen, mit denen man ständigen Umgang hat, mit denen man sich austauscht und freundschaftlich zusammen ist, gut aussuchen. Wem das gegeben ist, dem ist ein großes Geschenk verliehen und da darf man miteinander sich freuen. Es gibt viele schöne Dinge, die man in der Jugendzeit genießen darf. Viele schöne Dinge. Natürliche Freuden. Wir freuen uns an Gottes Wort, das ist wahr. Aber gerade auch der junge Mensch braucht gewisse natürliche Freuden. Und die schenkt Gott auch, die gibt Gott auch. Harmlose Freuden, keine sündigen Dinge. Schöne Dinge, an denen wir uns miteinander erfreuen dürfen. Gott ist durchaus nicht der große Spielverderber, als der er immer wieder dargestellt wird von vielen. Gott gönnt mir dieses nicht, Gott gönnt mir jenes nicht. Wer hinter solchen Aussagen steht, der hat es zu tun mit der altbösen Schlange, die der Eva und dem Adam im Paradiese weismachen wollte, dass Gott den Menschen nichts Gutes gönnen würde. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen im Garten? Gott hatte gesagt, ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, nur von dem einen nicht. Gott betont also das, was erlaubt ist. Die Schlange, der altböse Feind, betont das, was Gott verboten hat. Und genau das ist es, was viele Menschen denken. Gott ist eben der, der uns nichts Gutes gönnt, der große Spielverderber, der nicht möchte, dass ich glücklich bin und dass ich fröhlich und zuversichtlich meinen Weg gehen kann. Aber das ist durchaus nicht der Fall. Wir sagen es noch einmal und unterstreichen das dick. Gott will uns und gerade auch den jungen Leuten viel Freude in ihrem Leben schenken. Und wenn Gott hier und dort Grenzen setzt, wie er das ja auch im Garten Eden im Paradies getan hat, dann um uns vor Sünde zu bewahren, vor bösen Wegen zu bewahren. Und so wird der junge Mensch hier dazu ermahnt, sich nicht von seinen Leidenschaften aus der Schutzzone Gottes herausreißen zu lassen. Also zunächst einmal geht es dem Prediger hier darum, deutlich zu machen, hör mal, du hast als junger Mensch viel Grund, dich zu freuen. Freue dich, junger Mensch, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Aber dann versäumt er es nicht hinzuzufügen, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Das heißt also, Gott zieht hier gewisse Grenzen. Nicht, um dem jungen Menschen nun doch noch die Freude zu verderben, sondern aus Liebe zu ihm, weil Gott am besten weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht gut sind für uns, die wir absolut meiden müssen, um nicht ins Verderben hineinzugeraten. Und wenn wir jetzt einmal durch die Reihen gehen würden, und würden die älteren Leute, unsere Lieben hier, daraufhin fragen oder danach fragen, wie ist das? Würdest du alles noch einmal tun, was du in der Vergangenheit getan hast? Oder gab es da vielleicht Dinge, die du zutiefst bereust vor Gott und auch vor den Menschen? Und von denen du weißt, wie wahr dieses Wort ist aus dem Propheten Jeremia, du musst inne werden und erfahren, wie viel Herzeleid, wie viel Jammer es gibt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Ich bin mir sicher, fast jeder, wenn nicht jeder unter uns, würde bestätigen, jawohl, Gott hatte es gut gemeint, aber ich wollte nicht hören. Ich bin meine eigenen Wege gegangen. Und die Folge davon war viel Not und viel Elend in meinem Leben. Und darum mahnt Gott hier in großer Liebe, wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Also zur Rechenschaft ziehen wird. Diese Welt, so haben wir gesagt, ist kein Paradies mehr. Und das ist wichtig, um dieses Wort richtig verstehen zu können. Denn wenn Gottes Mahnung als unbequem empfunden wird, dann bedenkt man das nicht, dass diese Welt kein Paradies mehr ist und dass man auf der Hut sein sollte vor bestimmten Gefahren. Wir haben das in diesem Winter immer wieder gesehen, wie ängstlich die Vögelchen, die sich bei uns auf dem Balkon das Futter geholt haben, wie ängstlich sie sich immer wieder umgeschaut haben. immer auf der Hut vor irgendwelchen Gefahren. Und dann haben wir das einmal erlebt, plötzlich, wie aus heiterem Himmel. Wir haben nicht an so etwas gedacht und das auch nicht für möglich gehalten. Stieß ein Raubvogel auf eine kleine Heckenbraunelle. Sie ist gerade wohl noch mit dem Leben davongekommen. Die Sache ging so schnell, dass wir das mit unseren Augen kaum verfolgen konnten. Also ist die Wachsamkeit dieser kleinen Vögel wohl berechtigt. Und es ist auch für uns eine berechtigte Sache, wenn wir durchaus wachsam durch diese Zeit und Welt gehen. Und auch in der Jugend lauern manche Gefahren. Die ganze Welt liegt im Argen, so sagt der Apostel Johannes, unter dem Einfluss finsterer Mächte. Wir sind also nicht in einem neutralen Land, sondern in Feindesland. Das müssen wir einfach immer wieder so bedenken, ganz nüchtern. Die Sünde hat Einzug gehalten und davon ist das jugendliche Herz genauso betroffen wie das Herz der älteren Menschen. Die Welt ist voller Versuchung zur Sünde und man sollte sich nicht unnütz in Gefahr begeben. Und da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die uns das wirklich auf eine ernste Weise nahe bringt. Und das ist die Geschichte von der Dina. Die Dina, das war die Tochter Jakobs. Und als Jakob sich mit seiner Familie in Sichem, in dieser Gegend aufhielt, da kam Dina eines Tages auf den Gedanken, sich doch einmal unter die heidnische Jugend dort in Sichem zu mischen. Sie wollte sie, so heißt es hier, besehen, diese Jugend. Das bedeutete aber, dass sie teilhatte an bestimmten Festen, die den Götzen geweiht waren, wo man lustig zusammen war, miteinander feierte. Und dann kam es zu diesem schrecklichen Vorfall, dass einer der jungen Männer in Sichem Gefallen fand an Dina, ja, und dann passierte es. Mit all den Folgen, ihr könnt das nachlesen im Alten Testament. Schreckliche, schlimme Folgen, nicht nur für Dina, sondern auch für viele Beteiligte. Also wisse, so sagt der Prediger hier, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Hüte dich vor sündhaften Dingen in den jungen Jahren. Du wirst dir viel Not und viel Elend für später ersparen, denn das alles hat seine Folgen. Wahre Freiheit, und das bedenken viele nicht, gerade auch in jungen Jahren bedenken das viele nicht, wahre Freiheit vollzieht sich nicht in Schrankenlosigkeit. Bei vielen jungen Leuten, die die Freiheit auf ihre Fahne geschrieben haben und meinen, sie dort zu finden, wo man sich hemmungslos ausleben kann, da hört man doch die Ketten der Gebundenheit klirren. Gebunden an den Alkohol, gebunden an Drogen, gebunden an Sex und letztlich an das eigene Ich. Das sind die Götter, die auch von jungen Leuten angebetet werden. Und das sind die Dinge, die die jungen Leute knechten, versklaven. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der ist ein Sklave der Sünde, er ist gebunden an die Sünde. Wer in der Sünde lebt, wer sündige Wege geht, ganz bewusst, ist ein Sklave der Sünde. Letztlich ein Sklave seiner selbst. Zur der Bindung an den Herrn Jesus Christus und an sein Wort gibt es nur diese eine Alternative, ein Sklave der Sünde zu sein. Der Mächte der Finsternis, ein Sklave deiner selbst zu sein. Sich selbst verwirklichen zu müssen. Das ist die einzige Alternative, die man hat. Entweder vom Herrn, Jesus Christus, beherrscht zu werden und wahre Freiheit kennenzulernen, oder aber ein Gebundener zu sein, ein Gebundener an die Macht der Sünde. Als der Apostel Paulus sich im Gefängnis befand, war er doch ein freier Mann. Äußerlich eingeschränkt, äußerlich eingeengt und doch ein freier Mann. Warum? Weil er an den Herrn Jesus Christus glaubt. Wenn euch nun der Sohn frei macht, sagt der Herr Jesus, dann seid ihr recht frei. Also, eine falsche Vorstellung von Freiheit Und auch die Tatsache, dass man denkt, diese Welt ist doch irgendwie gar nicht so schlecht, kann einen Menschen dahin bringen, dass er verkehrte Wege geht. Und davor will das Wort Gottes, will der Prediger Salomo uns hier und besonders die jungen Leute bewahren. Und dann geht's weiter. Halte das Übel fern von deinem Leibe. Lass den Unmut fern sein von dir, von deinem Herzen, und halte fern das Übel von deinem Leibe. Das heißt, nimm auch als junger Mensch die Dinge, die dich betreffen und die dir Not bereiten, nicht immer zu tragisch. Das ist ein wichtiger Grundsatz, auch für die Älteren unter uns. Etwas, was unser Seelsorger Johann Fischer uns immer wieder nahegebracht hat. Nimm doch nicht alles so tragisch. Es gibt natürlich Dinge, die sehr ernst sind in unserem Leben. Aber es gibt auch manche Dinge, über die wir uns nicht allzu viel Gedanken machen sollten, nicht zu sehr ins Grübeln geraten sollten oder gar in die Verzweiflung hinein. Und genau das meint das Wort Gottes hier. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Unangenehme Erfahrungen sollte man nicht zu sehr an sich herankommen lassen. Wenn man sich alles zu sehr zu Herzen nimmt, dann kann man das auf Dauer nicht durchhalten. Ich kannte eine alte Schwester, die meinte, sie müsste die Sorge und die Not der ganzen Welt auf ihrem Herzen tragen. Das geht natürlich nicht. Wir haben alle nur eine beschränkte Tragfähigkeit. Der eine mehr, der andere weniger. Und da muss man sich doch darauf einstellen und auch dementsprechend mit den Dingen umgehen und manche Dinge nicht zu sehr an sich herankommen lassen. Stellen wir uns einen Arzt vor, der sich die Not eines jeden Patienten zutiefst zu Herzen nehmen würde. Der könnte den Dienst auf Dauer nicht weiter tun. Ja? Er muss immer auch einen gewissen Abstand bewahren. Und genau das sagt uns hier das Wort Gottes. Das gilt für die Alten, das gilt aber auch in Sonderheit für die Jungen. Lass dich nicht allzu sehr beschweren. Nimm nicht alles so tragisch. Das also, was im Grunde genommen dem Naturell der jungen Leute entspricht, wird hier ausdrücklich vom Wort Gottes betont. Es lohnt sich nicht, über alles und jedes Gedanken zu machen. Über eines aber, so sagt der Prediger hier, sollte man sich intensive Gedanken machen. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Teil. Es heißt hier, gedenke an deinen Schöpfer. In der Jugend. Daran solltest du denken. Solltest an deinen Schöpfer denken in der Jugend. Und es gibt wohl kaum eine Zeit, in der der Mensch so die Schöpferkraft Gottes an sich selbst erfährt, als in jungen Jahren. Alles ist ja im Werden begriffen bei einem jungen Menschen. Alles drängt zur Reife. Und es ist für einen jungen Menschen eigentlich normal, dahinter den Schöpfer zu sehen. Und nun wird er dazu ermutigt und aufgefordert, sich mit diesem seinem Schöpfer zu befassen. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugendzeit. Ihn zu suchen und ihn zu finden. Und gerade die Jugendjahre, ihr Lieben, sind besonders gut dazu geeignet. Wir werden hier daran erinnert in diesem Abschnitt, ich kann natürlich nicht auf diese Einzelheiten hier eingehen, wir werden daran erinnert, dass auch andere Tage kommen werden, von denen der Prediger hier sagt, das sind Tage, die uns nicht gefallen. Und diese Tage werden hier in einer poetischen Art und Weise geschildert, gemalt, so möchte man sagen. Ja, ihr könnt euch ja zu Hause damit einmal beschäftigen und euch die Frage stellen, ja, was meint denn hier Gottes Wort eigentlich mit diesen Bildern? Was ist denn nun eigentlich damit gemeint? Ich will nur mal eins herausgreifen. Hier in Vers 3 heißt es, und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, was würdet ihr sagen? Was ist damit gemeint? Wenn finster werden, die durch die Fenster sehen. Natürlich, die Augen sind damit gemeint, ein Nachlassen der Sehkraft. Nichts anderes, ja? Schön ausgedrückt. Das sind also die Tage, die uns nicht gefallen. Jetzt könnten wir ein Klagelied anstimmen, ihr Lieben. Ich bin ja auch auf dem Wege. dahin und habe jetzt schon damit zu tun. Also die Gebrechen nehmen zu und man merkt, man arbeitet oft gegen den Körper, nicht mehr mit ihm. In der Jugend ist das anders. Und diese Zeit sollte man durchaus nutzen. Bis also diese Tage kommen, die einem nicht gefallen, wo man mit manchen körperlichen Problemen und Gebrechen zu tun hat, und dann auch der Tag naht, an dem, wie heißt es hier, der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Das heißt also, wenn wir hier mal die Augen schließen werden, unsere Zeit hier abgelaufen ist, nach dem Willen Gottes. Irgendwann also wird das letzte Stündlein auch für den kommen, der jetzt noch in voller Blüte seiner jugendlichen Kraft steht. So sicher wir geboren worden sind, so sicher wird der Tag kommen, an dem wir sterben werden. Das hat ja jemand das Büchlein geschrieben mit dem Titel Geboren, um zu sterben. Ja. Dann steht der Mensch vor seinem Schöpfer. Und dann kommt es nur noch auf diese eine Frage an. Haben wir diesen Schöpfer als unseren Herrn und Heiland Jesus Christus kennengelernt? Wenn du einmal auf dem Sterbebett liegen wirst, dann wird alles andere uninteressant werden. Alles, was dir jetzt noch wichtig ist, das wird unwichtig sein. Da geht es nur noch um diese eine Frage. Bin ich in Ordnung mit Gott? Ist mein Verhältnis zu Gott in Ordnung? Habe ich Frieden mit Gott? Habe ich den Herrn Jesus Christus kennengelernt als meinen Erlöser und dann auch als meinen Herrn? Habe ich ihn so kennengelernt? Weiß ich um die Vergebung meiner Sünden durch das Blut Jesu? Habe ich wirklich Frieden mit Gott? Weiß ich, wo es hingeht, in die ewige Herrlichkeit? Und da gibt es keine bessere Zeit als die Jugendzeit, um das festzumachen, jetzt schon in der Jugend festzumachen. Und den Herrn zu suchen und, wie heißt es im Wort Gottes, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Eine gewisse Zusage aus dem Wort Gottes. Und es ist eine Tatsache, dass die meisten Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, in jungen Jahren den Weg zum Heil gefunden haben. In jungen Jahren schon. Und fragt solche Menschen einmal, die schon jung zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, ob sie das jemals in ihrem Leben bereut haben. Fragt die anderen, was sie alles zu bereuen haben, die den Weg ohne Christus gegangen sind. Aber fragt diejenigen, die ihn mit ihm gegangen sind, ob sie es jemals bereut haben, schon in jungen Jahren, zu sagen, Herr, hier bin ich, ich bekenne dir meine Schuld und glaube, dass du am Kreuz auch für mich, Sünder, gestorben bist und mich erlöst hast und erkauft hast mit deinem teuren Blut. Fragt sie, ob sie es bereut haben. Niemand hat das jemals bereut. Niemand. Und darum ist das die große Chance, die die Jugend hat. Eine ganz, ganz große Gelegenheit. Jetzt schon die Sache mit dem Herrn Jesus Christus zu klären und sein Eigentum, sein Kind zu werden oder zu sein und zu bleiben in alle Ewigkeit. Die mich frühe suchen, so sagt die Bibel, die mich frühe suchen, die werden mich finden. Und so freue dich, junger Mensch, in deiner Jugend, lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen. Amen.